Was sagt deine Tochter zur Musik?
Ja, die ist ganz, die ist ganz
stolz.
Genau, weil wir haben jetzt letztes Jahr bei Berlin so ein Festival gespielt, da hat sie das erste Mal zugeguckt. Naja, nee, ist halt einfach ungefilterte, das ist halt bei Kindern, das ist diese ungefilterte Liebe, genau. Bedingungslos, das würde die ja auch machen, wenn die jetzt Bäcker wäre und das Brötchen mitbringen. Das ist das beste Brötchen, wenn die. Und so wurde natürlich. Ich denke, wir haben nämlich Musik gehört und dann liefen die Beatles im Radio. Ich versuche sie ja so ein bisschen so auszutricksen, ja. mit der Mucke. Und so, hier, mal, die Beatles, guck mal, das ist John Lennon. John Lennon, finde ich, hat die tollste Stimme. Du singst besser.
Ach, wie süß.
Alright. Und ich weiß, dass sie das meint.
Wir haben ein Blind Date für zwei Promis eingefädelt. Sie sitzen in diesem Moment mit verbundenen Augen im Studio gegenüber. Wer ihr Gesprächspartner für die nächsten 45 Minuten sein wird, erfahren die beiden gleich. Die Gesprächsthemen bestimme ich, der Talkomat, eine emotionslose, algorithmusgesteuerte Maschine mit geiler Stimme. Brandneue Folgen vom Talkomat hört ihr jeden zweiten Donnerstag exklusiv auf Spotify. Hier kommt jetzt erstmal euer Blind Date mit Arnim von den Beatsteaks und Christine Westermann.
Zuerst geguckt.
Hey, wow! Das ist ja eine große Ehre.
Echt? Warte mal, ich muss mal. Fängt ja gut an hier. Ich grüße dich. Und ich kenne dich nicht, das ist mir total peinlich. Wer bist du?
Ich bin Arnim. Ich spiele in einer Rockband, die heißen Beatsteaks.
Herzlich willkommen in meinem Leben. Tag. Boah, wie schön.
Wie schön. Ja.
Wie schön, dass du dich freust.
Ich freue mich sehr, ja.
Das ist ich freue mich sehr. Man sieht es, dass du dich freust. Das Ganze. Boah, aufregend.
Total, habe ich noch nie gemacht. Also weder privat noch so.
Hast du noch nie ein Blind Date gemacht? Nee. Wovor hast du dich gefürchtet oder war es nie nötig?
War nie nötig.
Das macht mich jetzt traurig, weil ich habe es dreimal gemacht, offensichtlich, ja. Weil ich es nötig hatte.
ich werde da irgendwie, ich weiß auch nicht, vielleicht bin ich irgendwie zu ängstlich für sowas. Genau, hätte ich.
Was ist das Schlimmste, was passieren
kann? Ja, eigentlich, ja, kann ja nichts passieren.
Also wenn man irgendeinen Idioten erwischt, steht
dann
man,
sagt man Tschüss.
Ja, oder man bleibt höflich und trinkt viel Wein und dann ist es eigentlich, dann geht es eigentlich auch schon besser.
Oh, wenn ich toll.
Mein schönstes Fanerlebnis.
Mein schönstes Fanerlebnis ist, wenn die Leute mich mit Bettina Böttinger verwechseln. Wenn die Reinigungsfrau sagt, guten Tag, Frau Böttinger. Dann denke ich immer, aber ich habe doch gar nicht 92 Zähne. Und alle oben. Das ist irgendwie, ja, das ist, dass die Leute einen verwechseln. Und mein schönstes Fanerlebnis hat wirklich was mit nachzimmerfrei zu tun, dass die Leute einen auf der Straße anhalten und sagen, danke für 20 Jahre. Das ist toll. Dass sich Menschen für eine Fernsehsendung bei den Menschen bedanken, das fand ich, das hat mich beim ersten Mal wirklich fast zu Tränen gerührt. Das war auf so einer dreispurigen, vielbefahrenen Straße mitten in Köln. Und da gestikuliert so ein Autofahrer auf der Nebenspur, denkt, was will der von mir? Hast ihn irgendwie ausgebremst, geschnitten, was weiß ich denn? Und dann macht er so Fenster runter und dann habe ich das Fenster runter gemacht und dann brüllt der, danke für 20 Jahre zimmerfrei. Das war ganz schön. Ja, das ist das Schönste. Das andere können wir bitte wegschneiden. Und deins?
Bei mir auch. Also wenn ich Leute treffe auf der, oder wenn Leute so auf der Straße so, ey, ich war beim Konzert und das war richtig gut. Oder ich finde diese eine Platte, die habe ich einen Sommer lang hoch und runter gehört. Das ist eigentlich das Tollste. Wir haben zu eurem Lied geheiratet.
Ja, das ist doch. Ich finde, das ist doch noch viel intensiver, wenn du so, du bist den Menschen ja, also ganz nah, du bist ja im Herzen praktisch mit
voll.
Musik, oder?
Ja, also das ist auch, sonst Fan, ja. Ich stand mal vor, wie war denn das nochmal? Es gibt so eine Band, die heißt Mighty Mighty Boss Sounds. Die fand ich ganz früher, das war so eine, eine Punkband aus Boston. Und mit denen sind wir getourt. Und den Sänger Dicky, den fand ich immer ganz toll. Und der stand mal irgendwann, wir haben mal eine Amerika-Tour gespielt und wir haben frühs, also wir waren immer die erste Band auf dem Parkplatz um 12, das waren ganz viele Bands. Und wir haben immer um 12 Uhr den Parkplatz eröffnet. Und er stieg aus dem jeden Morgen aus dem Tourbus und putzte sich die Zähne. Und ich so, oh, da ist Dicky. Also zwei Leute waren da, so zwei Punker, die die Nacht durchgemacht haben. Und wir haben da gespielt und dann kam er irgendwie nach dem fünften Tag an und meinte so, I like your band. Und das war toll. Ja, das fand ich richtig cool. Weil das musste er nie sagen. Und ich habe gesehen, dass er sich 3-4 Tage lang das angeguckt hat. Und dann hat er sich dann ist er mal hin zu dieser Weird German Band. Das fand ich
schön.
Also das muss ich immer denken.
Das ist wie ein Ritterschlag.
Ja, oder? Wenn jemand bewundert und dann.
Ja.
Meine Pubertät.
Aus Berlin. Meine Pubertät aus Berlin. Ich bin Sohn einer Artistenfamilie.
Was für Artisten?
Akrobat. Mein Vater war Akrobat. Und im Zirkus und so. Und meine Schwester hat hier tanzt.
Und du auch? Warst du auch im Zirkus?
Ich war, zum Anfang bin ich so ein bisschen mitgefahren und war dann aber, also meine Schwester hat mir vom Zirkus mitbekommen. Mein Vater war dann freischaffender Künstler in Ost-Berlin und durfte auch reisen. Fuhr auch ab und zu mal nach West-Berlin und nach Hamburg. Und die Mutter hat die Kinder großgezogen und Pubertät verbinde ich automatisch mit Musik. Also wo mich Musik das erste Mal total berührt hat, weil die Mädchen, die ich gut fand, so die Musik so toll fanden. Die Bands, die ich richtig toll fand, das lag an Rebecca, Marie. die ganzen Bands mit Mädchennamen verwenden.
Was für Bands, was für Musik war, ne?
Depeche Mode, die Ärzte und die Beastie Boys. Das war so 85, 86, so das waren die Bands, die ja so verboten waren. Also so in Ost-Berlin war das, da gab's ja, da waren ja die Westmusik war ja verboten. Das hat man sich so auf Tape so hin und her geschickt. Und da denke ich an die Pubertät. Komischerweise.
Fällt mir, wenn du von Musik sprichst, also ich glaube, ich bin ein bisschen älter als du. Und wollte gerade sagen, meine Musik ist Platz bei den Tears in Chicago. Mhm. Aber da war ich schon älter. Also wenn Pubertät 12, 13, 15, 16 ist, dann ist es Twist, dann ist es Chubby Checker und ich weiß, dass ich, oder Fats Domino oder sowas, und ich weiß, dass ich auf einer Party war und man sich damals die Bluse so unter dem BH geknüpft hat, ne, und bauchfrei. Also was heute völlig normal ist. Und ich habe es vergessen zurückzuknöpfen, als ich nach Hause gekommen bin. Und da war ziemliches Theater zu Hause, weil ich auch, also wir haben ein bisschen chaotische Familienverhältnisse und es war mein zweiter Stiefvater und der war einfach saustreng und dann habe ich 6 Wochen Hausarrest wegen dieser, ja, sowas. Also
wegen der Klamotte?
Wegen der Klamotte, ja. Ich glaube, ich habe auch oft Hausarrest gekriegt, weil ich auf meine Geschwister aufpassen musste und die beiden abends weg wollten. Also das ging relativ schnell bei uns. Ich bin auch deswegen überhaupt kein Disco. Disco-Typ ist falsch. Ich weiß gar nicht, wie das geht, Disco. Also mein Mann sagt bis heute.
Willst du Wasser?
Ja, gern. Dass ich mich so. Also ich bewege mich eckig, weil ich das nie gelernt habe. Also ich kann ganz gut Walzer tanzen, also ich habe Tanzschule besucht, sowas. Super. Aber also diese wilden Bewegungen oder mit der Musik oder der Musik nachspüren oder mitfühlen können, das kann ich nicht. Und ganz ehrlich, da fühle ich mich manchmal echt so behindert. Also mich macht das ein bisschen traurig, wenn ich das so sehe, wenn auf irgendwelchen Festen die Leute anfangen, also harmonisch rumzuzucken und ich stehe da und...
Das kenne ich.
Ja? Ja. Aber du kannst es doch, oder?
Ich bin schon Tänzer, so, aber wenn ich jetzt so ein Paar sehe Ja. Wir haben in Argentinien gespielt und da haben wir, waren in so einer Tango-Bar einen Abend vorher und das tollste, heißeste, was ich je gesehen habe. Das war so toll. Und ja, also ich kenne, wenn man jemanden beim Tanzen oder bei, ja, zugucken, denkt so, oh Gott.
Ja, aber dir geht's wahrscheinlich noch, weil du hast ja, also Rhythmus, ne? Wenn du Musiker bist, dann, ich versuche manchmal so zu imitieren, wenn ich so, also irgendwelche, wobei, wann sehe ich schon mal eine Band auf der Bühne, aber so, dass man rhythmisch mitklatscht.
Ja.
Und dann komme ich immer nicht mit, weil es zu schnell ist oder so, ne? Das ist so, ich versuche mich da reinzuschummeln, aber wenn ich es jetzt erzähle, denke ich, weißt du, man lass es einfach. Es gibt Dinge, die sind, wie sie sind, und dann, ne, dann lässt man sie auch so. Und
oh. Haustier.
Ja, bei uns gerade neu Archie, ein Kater. Meine Frau und meine Tochter sind so seit 3 Jahren ganz hartnäckig mit mir. So, jetzt wird Zeit. Weil meine Frau ist in Schottland groß geworden auf einem Bauernhof und ist also mit Tieren umgeben. Und ich nur als Großstadtjunge, der nur, also ich hab vor unserem Wellensittich Angst. Damals. Echt? Ja, ich.
Aber der war doch hinter Gittern.
Ja, trotzdem. Nee, aber wenn der rausflog,
ja, klar, das
wollte der immer auf meinen Kopf. Er hatte immer Schiss. Und dann haben wir jetzt also einen Kater und ich hab wirklich, ja, also eine ganze Weile immer gesagt, so, nee, ich hab bestimmt eine Katzenallergie und so. Und meine Tochter hat dann immer gefragt, die ist 6. Hast du dich schon testen lassen? Ich so, ja, ich ja noch nächste Woche und so, und hab's immer geschoben. Und irgendwann stand Christina, meine Frau, vor mir und sagte so, guck, ich hab ihn gefunden, der passt zu uns. Ich seh das, der passt zu uns. So, ein kleiner, so ein Bild. Und ich so, okay, dann fahren wir jetzt. Meine Tochter Anna war bei der Oma. Wir so, wenn das jetzt passt, dann holen wir die Katze, den Kater zu uns, und dann kommt sie nach Hause und dann geht los, die Reise. Und ich bin so verknallt in diesen Kater. Ich krieg mich ja nicht mehr ein mit dem.
Warum? Liebe den. Was glaubst du? Warum?
Ja, aber ich wusste ja nicht, dass man so eine Verbindung aufbaut zu einem Tier. Das kannte ich gar nicht. Ich hatte, war immer so eine Katze, die haben so, nee, die machen ja eh ihr eigenes Ding, sind ja so eh so. Und ich feier das so ab. Der kommt abends zu mir. Also neulich habe ich Fußball ausgemacht.
Wegen des Katers?
Ja, weil er sich so hingelegt hat. Und ich so, ach, dieses Spiel ist eh vorbei. Und dann hat er sich hingelegt.
Die schnurren nur, wenn sie sich wohlfühlen.
Wenn sie sich wohlfühlen, ja. Und das finde ich richtig, richtig gut. Ich zeig dir nachher ein Bild. Ich habe viele auf meinem Handy.
Man hört's und man sieht's dir irgendwie an. Du kriegst so ein ganz schönes Leuchten in die Augen.
Der ist richtig, der ist richtig cool. Ja, und du?
Ich mag Tiere, aber ich bin so einer, der schnell, statt mitzufühlen, mitleidet. Und wenn ich mir vorstelle, dass irgendein Hund was hätte, weil irgendwie Eis in die Pfote gekommen ist oder so, da geht's mir schlechter als dem Hund. Und das ist so. Mein Mann kann das gut. Der hat auch immer Hundekuchen in der Tasche. Und dann läuft der und dann kommen die und der ist so ganz, der ist nicht, ach du Süßer und komm mal und du bist aber toll. Gar nichts.
Ganz gelassen. Ganz
und ne, hält als erstes mal so ganz sachte die Hand hin und ich erzähle von anderen, weil meine Beziehung zu Haustieren, also wir hatten auch einen Kanarienvogel, Hamster, das Übliche, was man so hat. Aber da ist keine wirkliche Nähe entstanden.
Ich bin glücklich, wenn
ich geschlafen habe. Ich habe Probleme mit Schlafen.
Einschlafen, oder?
Ja, ich muss mir Gedanken machen. Also ich bin so ein. Bei mir ist ja die Musik und das Hobby, die große Leidenschaft zum Beruf geworden. Und ich bin werd schnell rastlos, wenn mich Sachen beschäftigen, wenn das mit der Band nicht funktioniert oder wenn man nicht so läuft, wie man sich das vorgestellt hat. Und dann kann das passieren, dass ich 3-4 Tage nicht richtig schlafe. Dann nur so 2-3 Stunden. Und dann, das ist besser geworden, seitdem ich Vater bin. Aber das muss noch viel besser werden, weil ich mache mir um Dinge danken, die wirklich ja nicht wichtig sind. Da muss man ja bloß mal die Nachrichten anmachen.
Ja.
Das sind also alle so Luxusprobleme und aber trotzdem, alle teilt ja doch irgendwie aber immer.
Du machst dir auch Gedanken über Sachen,
ja,
die noch gar nicht da sind.
Ja.
Du machst dir über morgen Gedanken.
Ja, ja, genau. Das ist, you know.
Ja, das ist so, ist man also ich habe so ein 3 Jahre Achtsamkeit in einem Seminar gelernt. Ich scheue mich immer, das Wort zu sagen, weil ich dann immer denke, oh, Achtsamkeit, om, und so. So ist es überhaupt nicht.
Nee, Achtsamkeit ist was ganz Tolles.
Ja, und ich habe gelernt, Frau auf Stuhl, vor Mikro, jetzt.
Mhm.
Ja. Ich habe, also.
Das merkt man.
5 Minuten vorher ist Vergangenheit. Was in 5 Minuten ist, wissen wir beide nicht.
Mhm.
Also, und das habe ich gelernt, dass es einem. Ich kann das auch nicht immer, aber dass es einem überhaupt nicht kein Stückchen weiterbringt, was man denkt. Und wenn du dich mal, ich komme mir jetzt gerade hier vor, als würde ich ein Seminar. Wenn du dir überlegst, wie oft du dir was gedacht hast und es ist nicht eingetreten, weil du hältst dein Denken für die Wirklichkeit. Richtig. Und das ist Quatsch.
Total.
Also was du denkst, ist nicht die Wirklichkeit und was andere von dir zum Beispiel denken, ist auch nicht die Wirklichkeit. Mhm. Das Problem ist nur, dass man danach handelt und du schläfst nicht ein, weil du denkst morgen oder übermorgen oder in der nächsten Woche oder ich weiß nicht, ob man's lernen kann, aber wenn man sich
doch, das kann man lernen. Ich habe auf jeden Fall so ein paar Meditationskurse besucht und so und Sport und auch die spricht darüber mit meiner Frau. Das wird viel besser. Aber das, ich merke, ich fall manchmal so zurück in so einem, wenn ich nicht auf mich aufpasse und achtsam bleibe beim Tag einfach.
Also ja, im einfach Tag. Jetzt im Moment. Also genau, es reicht schon mal, wenn man einfach nur im Tag bleibt.
Ja.
Weil im Moment denke ich auch manchmal, ach, komm, hör mal auf. Ja.
Aber so, ich weiß, was du meinst.
Aber nicht denken, Mensch, da passiert. Und wenn ich jetzt nicht, du weißt überhaupt nicht. Und wie oft hat sich's erwiesen, dass es ganz anders ausgeht.
Mhm.
Also in meinen jungen Jahren, wie oft musste ich zur Bank, weil die den Dispo-Kredit nicht verlängert haben. Damals gab es noch Schecks und dann schicken die keine Schecks mehr. Wie oft, das werde ich nie vergessen, wie oft ich auf den Stufen dieser Banken stehe, die natürlich Stufen haben, wo du in so ein großes Gebäude, damit du auch echt ehrfürchtig wirst.
Ja.
Und wie oft ich gedacht habe, oh Gott, diesmal geht's schief. Und ich habe immer wieder 20 Schecks gekriegt und alles war in Ordnung.
Mhm.
Das ist jetzt ein blödes Beispiel, aber man macht sich so viel Gedanken um Dinge, die dann überhaupt nicht eintreten. Ich bin glücklich, das ist so, das sind Momente, das gibt so. Für mich gibt es kleines Glück.
Mhm.
Ich habe neulich zum ersten Mal wieder die Vögel gehört. Also ich meine, die werden jetzt
jemand. Ja, die könnte früh auch.
Ne? Also wenn du zum ersten Mal wieder eine Amsel im Frühling hörst, das ist der Hammer. Da kriege ich, wenn ich davon erzähle, kriege ich Gänsehaut. Ja. Ne?
Das kenne ich.
Oder jetzt beim Joggen neulich, da hing schon so, ich weiß nicht, wie man die nennt, so gelbe Dinger von irgendwelchen Büschen. Und das ist der Beginn des Frühlings. Also ich will, dass das so ist.
Mhm.
Das sind so kleine Musikmomente. Oder wenn ich manchmal, habe ich Musikmomente? Guck mal, da wollte ich nämlich schon sagen, wenn ich manchmal was im Radio höre für dieses, wie heißt das Stück von Coldplay, wo dann das erste Stück, wo die im Hintergrund die Glocken und wo es richtig groß ist.
The King.
The King, genau.
Dieses La Vida.
Ja, La Vida.
I used to rule the world. That one.
Da, wenn du das singst, Gänsehaut pur, und zwar an allen
Stellen. Das habe ich halt früh gehört.
Ja, guck mal. Und das finde ich, wenn ich das im Radio höre, drehe ich auf.
Mhm.
Und dann ist es für diesen Moment Glück, so ist es.
Das kenne ich auch gut.
Das mache ich heimlich.
Das mache ich heimlich? Das sage ich doch hier nicht.
Genau. Wir verweigern die Aussage, sonst wäre es nicht heimlich.
Next,
genau.
Finanzamt.
An dieser Stelle grüße ich meinen Freund und Buchhalter Robert Köhler und bedanke mich für die jahrelange tolle Arbeit. Und ich zahle ihm gerne das Geld, was er von uns und von mir bekommt. Weil ich habe mit dem Finanzamt nichts zu tun. Ich weiß, wir stehen da gut da. Wir sind, wir sind ja so eine Rockband, die im Keller angefangen hat und eigentlich nichts anderes machen wollte, aber wir sind jetzt nicht irgendwie, hatten nie den Blick auf die Hitparaden oder so. Wir haben einfach Musik gemacht. Mhm. Und dann haben wir ja irgendwann eine Platte gemacht. Das war unsere vierte Platte schon. Die hat sich plötzlich unglaublich verkauft.
Wie heißt die?
Smack Smash hieß die. Oder heißt die. Und das war 2004. Wir haben alle so in Kneipen gearbeitet und haben halt unseren Urlaub darauf verwendet zu touren. Und dann, seit der Platte ist unsere Band Beruf geworden und wir so, okay, gut. Und dann gibt's auch kein Handbuch, was so mit Erfolg in der Band, wie geht man damit um und so. Und da sind wir aber also ganz in ganz guten Händen, weil wir zum Beispiel so Leute wie Ruby haben, die das aufs Geld aufpassen. Und wir teilen alle ganz demokratisch bei uns.
Toll.
Und
das funktioniert.
Das funktioniert genau deswegen noch. Deswegen sind wir noch zusammen. Weil der Streit nie ums Geld geht bei uns, sondern eher dann kreativ und ah nee, müssen wir doch lieber mal so ein Lied machen oder so ein Lied wie Rule the World. Ja. Und so. Aber da kann man sich gut drüber streiten.
Finanzamt ist für mich mit ziemlich unangenehm bringe ich mit unangenehmen Sachen in Verbindung. Weil ich hatte Steuerberater, die mich beschissen haben. Und ich bin auch jemand, ich will mich da auch nicht reinarbeiten. Ich will es auch nicht verstehen. Mhm. Und es waren zwei. Und da habe ich richtig drauf bezahlt dann. Also weil ich nachzahlen musste beim Finanzamt. Und zwar ordentlich. Mhm. Und jetzt habe ich Frau Schmick, die ist klasse und ich kümmere mich nicht mehr. Also ich muss nur Kontoauszüge, aber das macht mein Mann, der gleichzeitig mein Agent ist und meine Agentur leitet. Und der nervt dann, indem er sagt, Frau Schmick braucht wieder die Kontoauszüge. Und jetzt habe ich seit einem halben Jahr umgestellt auf nur noch einmal im Monat ein Konto. Dann kommt immer nur noch ein Umschlag und den gebe ich ab. Und das ist wunderbar. Ich habe mal eine Steuerprüfung gehabt. Das war überhaupt nicht witzig.
Das glaube ich, ey.
Und da kamen dann zwei Frauen. Und was ich nicht wusste, dass das ja richtig Deals zwischen deinem Steuerberater und dem Finanzamt gibt. Und dann sagt der Steuerberater, ich möchte mich mit meiner Mandantin kurz zurückziehen. Dann sind wir nebenan ins Zimmer gegangen und dann sagt er, ich glaube, du solltest dem besser jetzt zustimmen, weil sonst kommen sie uns noch auf die andere Sache, die 5 Jahre zurückliegt. Wow. So war das. Und das wusste ich nicht, dass man da so dealen kann. Und meine Steuerberaterin jetzt, unsere Frau Schmick, das ist eine ehemalige Steuerprüferin vom Finanzamt. Und das gibt mir ein sehr, sehr gutes Gefühl.
Toll.
Der, die das, kann mich am Arsch lecken.
Oh, Leute, die so obergescheit und unverständlich über Literatur und Bücher lesen, reden.
Das ist bei mir genauso. Wir setzen dann ein, über Musik reden.
Ja. Weißt, liest du, wenn du Kritiken über euch liest oder sowas, ja, denkst du?
Ja, ich sage natürlich immer laut, ich lese es nicht und so. Ich lese es dann trotzdem natürlich und dann ist so, ach ja gut, dann mach's doch selber besser, du Arsch.
Genau. Ich sage auch immer, setz dich doch erstmal dahin und mach es. Ja.
Weil, man versucht's, ja, und wir geben alles und wir sind auch nicht angetreten, um allen zu gefallen oder auch vor allen Dingen ja nicht irgendwelchen Kritikern zu gefallen, sondern das soll erstmal uns gefallen.
Genau.
Und dann
Den Leuten, ne?
Und dann den Leuten und aber ich weiß auch nicht. Tja. Man muss da, ich finde aber auch, man lernt auch viel über Kritik, so, aber ich weiß, wo ich genau hinzuhören habe, wo ich denke, so, dem höre ich zu. Wenn es um kreative Sachen geht, so.
Ja.
Und ich weiß auch genau, wenn ich nicht zuhören muss. Also jetzt auch bei diesen ganzen Kanälen da und so, das ist ja alles, ich finde das auch mal interessant, so, jetzt wird man in Interviews, kriegt man die Stelle zu, jetzt haben wir hier nochmal eine Facebook-Frage, ich so, ich komme nicht her, um Facebook-Fragen zu beantworten. Das sieht mich nicht, wie Micha aus Wanne-Eickel jetzt die neue Platte findet. Mhm. Das hat mich damals nicht interessiert und der hatte damals auch schon seine Meinung. Nur weil man sie heute nachlesen kann, wird sie nicht wichtiger oder schwerer für mich. Das ist seine Meinung und gut, aber das finde ich... Finde ich beim aktuellen Sportstudio immer ganz komisch, wenn dann die im Sportstudio so, hier, wir haben noch eine Twitter-Frage. Denk mal so, sag mal.
Ihr seid doch die Journalisten.
Macht doch mal euren Job.
Genau.
Eine Twitter-Frage.
Das denke ich, also ich bin Journalistin und ich weiß, wie einfach es ist, zum Beispiel eine Fernsehkritik über einen schlechten Tatort zu schreiben. Mhm. Das macht richtig Spaß, die richtig niederzumachen, wenn sie begründet, also wenn sie nach meiner Meinung schlecht war. Aber ich weiß, wie schwer es ist, eine gute Kritik auch, also über ein Buch zu schreiben. Mhm. Ich mache Buchempfehlungen im Radio und im Fernsehen und ich mache keine Verrisse, weil ich denke, ich kann doch nur aus dem Herzen sagen, das Buch finde ich toll und ich sag Ihnen, warum ich es toll finde, probieren Sie es aus, also so wie Elke Heidenreich, lesen mit Ausrufezeichen. Mhm. Warum soll sich jemand anhören, dass die Westermann ein Buch total kacke fand und nee. Und da denke ich manchmal, oh nein, wenn ich in der Süddeutschen über drei Spalten lese, warum ein Buch dann doch nicht gelungen ist. Und davon sind dann anderthalb Spalten auch noch die Inhaltsangaben mit dem Ende. Mhm. Da könnte ich echt rabiat werden.
Ich habe neulich, Entschuldigung, wollte ich unterbrechen.
Joghurt?
Nee, Joghurt ist unwichtig. Pass mal auf, ich muss noch was sagen zu einem Buch. Ich lese nicht so oft. Mhm. Und unser Schlagzeuger kam neulich zu mir und sagte, du musst dir unbedingt mal das Buch von Flake von Rammstein, das ist der Keyboarder von Rammstein, der schreibt Bücher. Und der hat ein Buch geschrieben, das heißt, heute hat die Welt Geburtstag.
Was für ein schöner Titel, oder?
Was für ein schöner Titel. Und Flake ist, wenn man aus Berlin kommt, eine totale... Also in einer Rockband spielt und Flake nicht kennt, dann spielt man nicht in einer Rockband, weil der hat früher bei Feeling B gespielt und ist halt einer der coolsten Typen überhaupt. Und dann habe ich mir dieses Buch besorgt und das ist so toll, dass ich jetzt, also ich muss jetzt doch mehr Bücher lesen, weil das hat mich total umgehauen. Das ein ist Buchtipp von, wollte ich jetzt nur sagen.
Ich finde es toll, wenn man, also es gibt so Leute, die ich dann treffe, die sagen, nee, ich lese nicht. Und ich behaupte, oder interessiert mich nicht, macht mir keinen Spaß, ich behaupte, das sind Menschen, die nur die falschen Bücher erwischt haben. Und zwar relativ früh, ne?
Ja, auf jeden Fall.
Dich einfach
kann ich von mir gut sagen.
Ja, das ist so. Und wenn du da mal wirklich ein gutes Buch erwischt hast, ich finde das so großartig, weil du...
Voll.
Ne? Du tauchst irgendwo ein und dann denkst, freust dich auf den nächsten Tag, wenn du weiterlesen kannst. Ja. Das ist das Schönste, was einem im Buch passieren kann.
Faulheit?
Habe ich manchmal mit zu tun.
Aber was ist Faulheit? Ich finde, Faulheit kriegt so ein... Guck mal, ich sitze unglaublich gern da und guck den Wolken zu, wenn die vorbeiziehen. Das ist doch keine Faulheit.
Das ist keine Faulheit. Aber wenn man
heißt Faulheit, was zu machen, was man versprochen hat und dann nicht macht? Oder
dann,
so?
Dann, nee, das, also das, ich erwische mich manchmal dabei, aber das ist halt, wenn man, das Kind ist halt wichtiger als die Arbeit. Also dann so, ich wollte doch heute noch ich mache auch die T-Shirts bei meiner Band so mit einem Grafiker und so und wir wollten heute noch und so und dann so, ich mache das heute aber das nicht mehr.
Keine,
den,
ist doch keine
ja, aber ich habe dann oder? Manchmal einfach so den, das, oder auch andersrum. Oder ich habe was ihr versprochen und ich mache dann da noch was.
Ja.
Dann ist, weil das ist natürlich einfacher, ihr zu sagen jetzt so,
du, es Papa, muss noch arbeiten. Ist nicht eher schlechtes Gewissen als Faulheit?
Ja, manchmal.
Ich finde
Faulheit, weiß ich, oh, ja, stimmt. Ich bin
ja
immer jetzt.
Ja, genau.
Ich bin auch immer faul.
Ich wollte gerade sagen, faul ist irgendwie, kriegt so einen komischen Anstrich.
Und dann fährt
ne?
man nach Spanien und dann denkst du so, Mensch, die haben es auch, die.
Ja.
Die deutschen Getriebenen immer.
Ja, wahrscheinlich.
Das ist ein bisschen auch so, wo man herkommt.
Das letzte Mal geschrien habe ich.
Letztes Mal geschrien, bei dem Halbfinalsieg der deutschen Eishockeymannschaft bei Olympia.
Hast du es live gesehen?
Ganz positiv, ja, ja.
Ah, oh, super. Ja, weißt du, wie viele Leute? 31, irgendwas Prozent hatten die Einschaltquote. Das war irre.
Ja, Wahnsinn. Ja, das war ganz, also ich bin eh Sportfan und das sind immer so, das sind die Geschichten, die in dem, wo man als Sportfan so gerne zuguckt, so wenn ein Team irgendwo hinmarschiert wird, wo keiner mit rechnet und dann, oh, das ist mega.
Ich bin Mitglied beim 1. FC Köln.
Nein.
Und Dauerkartenbesitzer. Und das letzte Mal, also ich komme jetzt rauf, weil Sport, da schreie ich auch. Und beim letzten Mal habe ich jetzt geschrien, als sie völlig überraschend gewonnen haben.
Ja,
lass mich mal kurz, ich sehe mich jetzt auch gerade. Warte, da komme ich noch drauf.
Gladbach?
Nee, gegen Augsburg.
Gegen Augsburg.
Und zwar in letzter Sekunde.
Genau.
Ja, gegen Borussia Mönchengladbach haben sie auch, das ist ja immer das rheinische Derby, da klauen die sich gegenseitig die Fahnen und das ist ganz furchtbar immer. Und da haben die in der Nachspielzeit, und zwar in den letzten 10 Sekunden, haben die das entscheidende Tor geschossen. Und ich war da gerade im Urlaub und ich habe es im Urlaub auf dem Rechner gehört, bei Radio Köln. Mhm. Und der Typ ist, der ist ausgerastet. Ja. Doch, also ich gehe mal ein bisschen weiter weg von mir. Tor. Und da wollte er noch sagen, wer es geschossen hat, der war außer sich. Da ist das 54er Tor bei der Weltmeisterschaft eine Mühlennummer gewesen. Ja. Und da brülle ich auch mit. Also ich bin überhaupt, also Fußballfan, oder überhaupt Sport. Ja. Ich habe lange in Amerika gelebt und in San Francisco und war dann immer toll. Bei den 49ers. Das ist ja klar, dass du da hingehst. Und da habe ich das auch, da kannst du ja 9 Stunden Football gucken sonntags, wegen der Zeitverschiebung, weil die in New York
arbeitet.
Ich bin nach Amerika gegangen, also ist eine Beziehung zu Ende gegangen und ich wollte unbedingt auch einen geografischen Abstand nehmen. Und ich kannte da niemand, ich bin da einfach hingezogen und habe erstmal in einer Wohngemeinschaft gewohnt, weil das ist sauteuer da zu wohnen. Und da habe ich mit 2 Schulen gewohnt, das war sehr, sehr schön. Also es bleibt ja in San Francisco sowieso nicht aus. Und dann konnte ich mir irgendwann eine eigene Wohnung leisten. Und also ich liebe Sport. Also ich bin, aber ich auch. Du auch so.
Ja, total. Das total.
Sieht man auch.
Meine To-Do-Liste.
Also ich, wenn ich jetzt zu Hause wäre, könnte ich was vorlesen, aber ich glaube, es geht eher so, was willst du in deinem Leben noch machen?
Es gibt so, also jetzt beruflich gerade ist so, wir spielen jetzt bald eine Tour. Eine große Tour.
Das heißt europaweit, oder?
Nee, eine Hallentournee in Deutschland. Mhm. Und wir haben seit 3-4 Jahren eigentlich keine großen Hallen mehr gespielt und spielen in der Dortmunder Westfalenhalle.
Oh, echt?
Und spielen irgendwie in der Waldbühne hier zu Hause. Und,
oh, das ist ja der Hammer.
Ja, also so riesen Dinger. Und
freust du dich, logisch?
Ja, da freue ich mich ganz toll drauf. Ja. Wird auch super. Also die Karten werden gekauft und wir sind alle ganz so wow. Das heißt, wir proben gerade. Also die To-Do-Liste bei der Arbeit ist gerade, bringe mein Kind zur Schule, dann gehe ich Sport machen, dann fahre ich zum Proben und dann Proben und dann sind immer noch irgendwie Interviews und dann fährt man wieder nach Hause. Und das ist gerade so ein geregelter Tagesablauf, so ganz, das finde ich total gut. Und den einzuhalten, das ist meine To-Do-Liste.
Das ist gut.
Ja, heute früh war sehr kalt, der Joggen heute früh war...
Du bist gejoggt heute Morgen.
Ja, ich bin ja früh gelaufen.
Super.
Aber musste sein. Steht auf der To-Do-Liste.
Ja, aber ist es nicht auch, also ist es nicht auch gefährlich für die Atemwege?
Ja, wenn man jetzt gerade anfängt, sollte man das nicht machen. Aber ich lauf schon eine Weile.
Ja. Ich laufe auch eine Weile, aber ich habe mich jetzt letzte Woche gedrückt.
Ja.
Also weil mein Mann gesagt hat, mach das nicht. Das ist nicht so, der hat Sport studiert, der sagt... Lieber.
Ja, wahrscheinlich ist es doch nicht, aber
ich war
es
ja
steht
froh.
Auf der To-Do-Liste.
Ja, ich war ja froh, dass ich habe es dann gestrichen. Bei mir stand es auch. Ich habe so einen Personal Trainer, sonst würde ich sowieso nicht, würde ich das sowieso nicht machen, weil der Alex steht. Dreimal in der Woche steht er da und das ist toll. Und der steht halt auch im November, wenn es so uselig ist und so. Das ist echt toll. Auf meiner To-Do-Liste. Ja, steht eine ganz, also stehen jetzt Lesungen und Riverboat oder so. Ja, ich habe ein Buch geschrieben und
entschuldige, das weiß ich.
Das musst du, brauchst du gar nicht zu wissen, das schicke ich dir.
Cool.
Und Das macht total Spaß, Lesung. Und ich bin zum ersten Mal im Osten, bin in Dresden und auch so, ich nenne das immer Kleinkram, aber wenn es dann passiert, ist es, das ist dann schon, da gibt's, geht immer ein Stückchen von dir, also geht immer ein bisschen Energie weg. Ne? Mhm. Und oft kriegst du aber den Stromkasten total aufgefüllt, gefüllt, weil den das so immer, schön ist. Ja, ne?
Natur ist das auch, ja, ne? Da fand ich auch immer, weil alles raus ist und dann, oh.
Wie lange macht ihr dann Pause, wenn du sowas
Großes machst? Na, jetzt ist die, im April ist es und dann ist im Mai nix. Da proben wir aber auch schon, also wir müssen immer unseren normalen Rhythmus, wir müssen einfach immer auch spielen miteinander, weil sonst quatschen wir nur und das ist nicht gut für uns. Wir haben festgestellt, wenn wir immer nur labern, dann ist nicht mehr viel übrig mit Rock'n'Roll. Und von daher müssen wir spielen und dann ist im Sommer halt die Konzerte und dann wieder, die geht eigentlich immer so 2 Wochen spielen, wieder zu Hause.
Ja.
Wir können uns das mittlerweile ganz gut einteilen, das ist ganz toll, wir sind alle Familienväter und früher sind wir halt dann irgendwie manchmal ein halbes Jahr. Pff,
so. Was sagt deine Tochter zur Musik?
Ja, die ist ganz stolz.
Ne?
Stolz, genau, weil wir haben jetzt letztes Jahr bei Berlin so ein Festival gespielt, da hat sie das erste Mal zugeguckt. Und ja, nee, ist halt einfach ungefilterte, das ist halt bei Kindern, das ist diese ungefilterte Liebe, genau. Bedingungslos, das würde die ja auch machen, wenn ich jetzt Bäcker wäre und das Brötchen mitbringe. Das ist das beste Brötchen, wenn ich hier. Und so wurde natürlich, ich denke, wir haben natürlich Musik gehört und dann liefen die Beatles im Radio. Ich versuche sie ja so ein bisschen so auszutricksen, ja. mit der Mucke. Und so, hier, Beatles, guck mal, das ist John Lennon. John Lennon, finde ich, hat die tollste Stimme. Du singst besser.
Ach, wie süß.
Alright. Und ich weiß, dass sie das meint.
Ja, das ist gut.
Eifersucht.
Habe ich Gott sei Dank nie ein. Also, ich hatte Beziehungen, wo die Frau eifersüchtig war. Die hielt dann auch nicht lang. Ich habe nie. Ich kenne das nicht.
Ich kenne es auch nicht. Überhaupt nicht.
Und ist mir auch immer so ein bisschen so.
Also wenn so eine Beziehung, ich finde, wenn das kommt, dann ist das Eis ohnehin dünn in
ja, dann der Beziehung. Ist, genau, dann ist das Eis dünn.
Und dann ist es, also das Eis war bei mir in ein paar Beziehungen klar schon dünn und dann würde ich, also dann habe ich immer versucht zu reden und das zu klären und wenn es nicht geht, dann, das sagt man jetzt so leicht, aber dann trennt man sich eben. Mhm. Und bei der Beziehung, als sie kaputt ging, als ich nach San Francisco gefahren bin, war es eine andere Frau, die das Eis dann zum Brechen gebracht hat. Und der Freund von damals war dann später mein Trauzeuge, weil wir das sehr... Oh, harmonisch ist so ein Buchwort, weil wir das geschafft haben, das, was von der Beziehung da war, nämlich die Freundschaft und das Mögen und das, was der andere, was man am anderen geschätzt hat, zu retten. Und das war ganz gut. Und
das ist selten, aber das ist toll.
Ja, also das war einfach gut. Das ist eine gute Frage. Ich sag das Wort Eifersucht immer, wenn mich jemand so fragt, so ihre Interviewtechnik oder so, dann benutze ich dieses Wort, weil es ein ganz simples Beispiel gibt. Ich bemühe mich immer, in Interviews keine geschlossenen Fragen zu stellen. Also habe ich mich bei Zimmerfrei bemüht, nicht eine Frage zu stellen, wo du Ja oder Nein sagen kannst. Und da ist mein Beispiel, wenn ich dich frage, bist du eifersüchtig? Und das jetzt nicht so flutsch wie bei uns beiden, dann kannst du denken, oh, die Westermann soll mich in Ruhe lassen, dann sagst du nein. Wenn ich dich aber frage, woran würde ich denn merken, dass du eifersüchtig bist, dann würdest du sagen, würdest du gar nicht merken, aber dann kommt was. Und das ist so meine, wie soll ich sagen, Handwerkskastenfrage. Wenn ich jemand sagen will, Mensch, du musst irgendwie anders kommen und nicht mit geschlossen, ja, nein, sondern, und da ist einfach, das ist das Einzige, was bei der Eifersucht mir, also was mich jetzt irgendwie triggert, wenn ich die Frage höre.
Beim Friseur.
Ich weiß gar nicht, was du für Haare, lass die Haare ruhig so, wie sie sind.
Ich glaube, genau, bei mir gehen die Haare langsam weg.
Ja?
Ja, aber ich trage immer Hüte und links, ich glaube, gleiche Birne wie mein Vater. Der hat sie auch schon mit 25. Ich habe Haare überbewertet bei Männern, finde ich.
Und bei Frauen, wie ist es? Ist es wichtig?
Du hast schöne Haare, finde ich.
Also lange Haare oder was?
Nee, ich finde einfach wichtig, wie die Haare fallen bei Frauen. Und ich finde das einfach...
Das ist auch schön.
Ja. Bei Männern wüsste ich immer nicht... Also ich habe bei Männern schon mal gedacht, der hat aber schöne Haare, weiß ich jetzt nicht. Ja doch, unser Schlagzeuger Thomas, der hat so ganz feste, so richtig ganz festes, da gucke ich schon ja mal hin und denke so, Mensch, du Arsch. Und beim Götz auch übrigens, also das ist auch imposant, was Herr Alsmann da so...
Was er noch drauf hat.
Auch dieses hohe Rockabilly-mäßige...
Ja, das ist gut.
Beeindruckend.
Das ist ja immer. Der hat ja, wenn wir Spiele gemacht haben, und zwar ein Nudelsieb, hat er das ja auf dem Kopf gelassen, weil die Frisur hin war. Ja. Das gehört zu den schönsten Erinnerungen, dass man, wenn er dann hinterher mit dem Nudelsieb die Hausmusik gemacht hat. Haare sind also wahrscheinlich für Frauen nochmal ein anderes Thema. Ich habe gerade so eine wirklich traumatische Erfahrung gemacht mit einem Promi-Friseur in Köln. Mhm. Und der hat einer Kollegin super die Haare geschnitten überhaupt. Mhm. Da bin ich hin und beim ersten Mal war es klasse. Mhm. Und beim zweiten Mal habe ich nicht gemerkt, dass der hat nicht geschnitten, sondern mit dem Messer die Haare rausgenommen.
Ah, ja, okay.
Und dann sah ich hinterher aus wie so ein Hühnchen. Und ich habe viele Haare. Ich habe viel, also dünne Haare, aber viele Haare. Und dann war ich wie meines Federkleides. entledigt und das flatterte alles so rum und das war so.
Hast du gesagt?
Ich werde es ihm jetzt sagen, ich habe zwei Termine abgesagt. Ich will aber, ich will da bleiben, weil man schon sieht, dass er toll schneidet. Ja. Das macht er schon klasse. Aber keine Haare mehr rausnehmen. Er soll die schneiden und nicht mir sie abnehmen oder so, ne?
Das kenne ich von früher, dass man beim Friseur saß, von früher.
Ja.
beim Friseur. Und da hat er einem die Haare geschnitten. Und dann kam dieser berühmte Spiegel und man dachte nur so, denkst, oh Gott. Und man sagt es aber nicht. Man kriegt dann nur so einen roten Kopf und macht dann,
Nee, ich habe ihm jetzt gesagt. Aber
man nimmt das dann so mit.
Und ja, also ich habe ihm jetzt gesagt, der hat mir aus Versehen, also kurz vorm Urlaub, die Haare auch hinten, sein Vater ist ins Krankenhaus gekommen und während er geschnitten hat, haben wir übersehen. Und ich sagte, sprich nicht mit deinem Friseur, während er schneidet. Das ist, glaube ich, ein guter Tipp. Und ich stehe auf der Flugzeugtoilette und ich weiß nicht, warum es mir da ist. Wie scheiße siehst du denn aus? Mhm. Und der Urlaub ist jetzt über 6 Wochen her und langsam kommt der Nacken wieder. Und ich habe ihm gesagt, sie haben mir die Haare so geschnitten, dass ich von hinten ausgesehen habe wie Angela Merkel. Und ich will überhaupt kein Kanzlerin-Bashing machen, sondern ich finde die Frau gut. Es ist nicht meine Partei, aber das ist ja egal. Aber das hat ihn getroffen, deswegen sagt er, was? Ich sag ja, wenn das hinten so, wenn das so aufstippt und die Haare so, ich will nicht weiter drüber reden. Und ich gehe jetzt in 3 Wochen ihm wieder. Da kommt noch. Und der hat mir.
Kostet wahrscheinlich auch so viel Geld, da kann man auch dann.
Das möchte ich nicht drüber reden, wie viel das gekostet. Und er hat mir die Augenbrauen färben lassen, also solche Friseure haben ja 1000 Assistenten. Und dann habe ich zwei dicke Balken im Gesicht gehabt. Und dann sagt der Assistent, der das gemacht hat, sagt, ich finde ausdrucksstarke Augenbrauen gut. Leute, da war gerade Karneval in. Ich hätte ohne Verkleidung gehen können. Ich sah aus wie die Hexe vom Brocken. Das war unglaublich.
Oh, Leute. Was ich noch sagen wollte,
dass ich mich total gefreut habe, so einen Menschen wie dich kennenzulernen. Das ist jetzt kein Honig ums Maul, sondern das nennt man Chemie, aber man kann es auch sagen, das ist so eine Herzensangelegenheit. Das war ganz schön.
Das freut mich. Hat man wahrscheinlich gemerkt, weil die ersten 10 Minuten wirklich sehr nervös.
Überhaupt nicht.
Weil du die tollste Frau im deutschen Fernsehen bist.
Ach du Scheiße.
Ich schon immer mal treffen wollte.
Danke. Boah, jetzt habe ich rote Ohren. Lass uns aufhören. Ich danke dir.
Außerdem im Talkomat Max Rabe und Vis-a-vis.
Keine chemischen Drogen. Wie sieht das bei dir aus?
Ich habe gekifft. Mir war so kalt. Ich habe richtig gefroren.
Neue Folgen vom Talkomat-Podcast gibt es jeden zweiten Donnerstag, exklusiv auf Spotify. Talkomat ist eine Produktion von Spotify Studios in Zusammenarbeit mit Bose Park Productions. Unsere Produzenten sind Chris Guse, Daniel Nicolaou, Silvia Müller, Sebastian Simmert und Sue Holder. Vielen Dank an Laura Markgraf.